Herzlich willkommen bei Law aufs Ohr. Aktuell, kritisch, auf den Punkt. In diesem Podcast befragt Gastgeber Martin Hinze Expertinnen und Experten aus der Welt von Recht und Gesetz zu brandaktuellen Themen.
Herzlich willkommen zu einer besonderen Adventsausgabe von Law aufs Ohr, dem Podcast von Taylor Wessing. Das Jahr über sprechen wir in diesem Podcast über Recht, Innovationen und Themen, die Wirtschaft und Gesellschaft bewegen. In der Adventszeit allerdings richten wir unseren Blick auf etwas, das mindestens genauso wichtig ist, nämlich Verantwortung, Engagement und den Beitrag, den wir als Kanzlei für das Gemeinwohl leisten können, im Rahmen unseres Pro Bono-Programms. Gerade jetzt, mit Blick auf das nahende Weihnachtsfest, rücken Werte wie Solidarität, Zusammenhalt und das Teilen von Ressourcen einmal mehr in den Fokus. Und genau hier setzt unsere heutige Folge an. Ich freue mich sehr, heute gleich zwei Gäste begrüßen zu dürfen. Zum einen Benita Piszczacek, Programmleiterin der UPJ Pro Bono Rechtsberatung beim UPJ e.V., dem Netzwerk für Unternehmensverantwortung und gesellschaftliches Engagement. Und zum anderen Caroline Zachmor, Head of Sustainability bei Taylor Wessing Deutschland. Sie verantwortet unsere Nachhaltigkeitsprojekte, Programme und Strategien und damit auch das Pro Bono Programm unserer Kanzlei. Gemeinsam sprechen wir darüber, wie Pro Bono konkret wirkt, wie die Zusammenarbeit zwischen UPJ und Taylor Wessing aussieht und welche Rolle Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung dabei spielen. Herzlich willkommen, liebe Benita, herzlich willkommen, liebe Caroline. Schön, dass ihr heute bei uns seid.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Sehr schön. Benita, magst du uns kurz zum Einstieg schildern, wofür UPJ überhaupt steht und welche Rolle die Pro Bono Rechtsberatung in eurem Netzwerk spielt?
Ja, sehr gern. Danke, Martin. Vielleicht ist erstmal wichtig zu wissen, dass UPJ nächstes Jahr 30 Jahre alt wird. Also wir sind schon eine Weile auf dem Planeten sozusagen im Kosmos des Unternehmensengagements unterwegs. Und zur Einordnung, das begann mal als eine Bundesinitiative und zwar mit der besonderen Verbindung Unternehmen, Partner der Jugend. Das ist das J im Namen. Ah. Und wir benutzen heute tatsächlich nur noch die Abkürzung. Die Projekte und Programme beschränken sich nicht mehr auf die Kinder- und Jugendarbeit, sondern umfassen den gesamten Sektor der Zivilgesellschaft, obgleich, und das sage ich auch immer ganz gerne, einige unserer Projekte doch tatsächlich einen hohen Stellenwert auf die Kinder- und Jugendarbeit nach wie vor legen, beziehungsweise das auch eine wichtige Zielgruppe für uns ist. Es ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen, dass wir sowohl bundesweit arbeiten als auch regional, aber auch ganz lokal, also wirklich ganz enge Zusammenarbeiten betreuen und neben dem Engagement der Unternehmen für die Zivilgesellschaft eben auch die Zusammenarbeit mit der Verwaltung sehr wichtig ist für unsere Arbeit. Und weil du sagtest, was die Rolle spielt, der Pro-Bono-Bereich, das ist einer der vier großen Arbeitsthemen unserer Organisation. Die anderen drei nenne ich nur ganz kurz. Das ist lokales Engagement und Kooperation, dann der Bereich Klima und Umwelt und der letzte sind die nachhaltigen Lieferketten. Und außerdem verleiht UPJ eben auch noch den Deutschen Preis für Unternehmensengagement. Zum Bereich Pro Bono, das ist vor allem unsere Vermittlungsstelle für die Rechtsberatung. Wir haben aber auch noch regionale Pro Bono-Programme. Hier aber eben diese Vermittlungsstelle oder international sagt man auch Clearinghouse, ist das größte Programm und das ist eben auch bundesweit. Es gibt uns seit 6 Jahren und ich freue mich total, dass es stetig wächst. Also beide Seiten der Kooperation finden uns häufiger, sowohl die Kanzleien, die sich engagieren wollen, als auch die Organisationen, die Unterstützung brauchen. Und hier eben, ne, wenn man Unternehmensengagement sich anguckt, konzentriert sich eben der Unterstützungsbereich auf das Recht und die Unternehmen, die sich engagieren, sind Kanzleien, aber auch einzelne Anwälte, um es präzise zu sagen.
Alles klar, ja, sehr spannend. Vielen Dank. Wie bekommt ihr als UPJ dann raus, welchen Bedarf an rechtlicher Unterstützung es bei den Non-Profit-Organisationen überhaupt gibt?
Ja, also zunächst identifizieren natürlich die Organisationen ihren Bedarf schon mal selbst aus ihrer Arbeitslogik. Und um das ganz deutlich auch zu sagen, in den meisten Fällen sehen wir, dass die Verantwortlichen ziemlich unter Druck stehen. Die sollen ihre Arbeit im rechtssicheren Rahmen umsetzen und ihnen stehen dafür aber nicht die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung. Also in dem Rahmen einer Projekt- oder Programmförderung bekommst du normalerweise nicht Posten X für, falls mal Rechtsberatung anfällt. Mhm. Und die Organisationen wenden sich mit ihren Fragen, mit ihren Problemstellungen an uns über ein digitales Anfrageformular, das wir eingerichtet haben. Und außerdem ist ein sehr großer Schwerpunkt, insbesondere meiner persönlichen Arbeit, die Netzwerkpflege, die Weitergabe von Informationen, dass es uns gibt. Wir veranstalten Info-Events, aber auch ganz wichtig, das Gespräch mit der Zielgruppe selbst. Also welche Herausforderungen habt ihr aktuell? Warum ist das so? Was braucht ihr? Also das macht einen sehr, sehr großen Teil meiner Arbeit aus.
Also würdest du sagen, die Organisationen kommen eher schon auf euch zu oder müsst eher ihr auf sie zugehen? Oder ist das so ein teils-teils?
Ich würde sagen, es ist 50-50. Es macht schon großen Sinn, sehr weit zu verbreiten, dass es uns gibt, beziehungsweise dass es überhaupt ein Pro-Bono-Engagement in Deutschland gibt und eben Kanzleien, die bereit sind, sich zu engagieren, weil dadurch natürlich der Bedarf auch nochmal geschärft wird, beziehungsweise ich kann mir da eine Unterstützung holen, ich muss hier nicht mit im Internet recherchierten Halbwahrheiten arbeiten oder ganz unberatend vielleicht in eine gefährliche Situation stolpern.
Genau. Interessant. Gibt es denn Themen oder Rechtsgebiete, die besonders häufig danach gefragt werden?
Ja, also wir haben schon so einige, also so Top 10. Ich würde jetzt einfach mal nur so auf einige eingehen, weil sich das auch immer wieder ändert. Lustigerweise gibt es ja auch so Konjunkturen. Was ein Dauerthema ist, sind natürlich Gründungen und Ausgründungen. Da ist ja oftmals eine Idee im Zentrum und man weiß aber noch gar nicht, wie es weitergehen soll. Also braucht eine Beratung zur Rechtsformwahl. Funktioniert das überhaupt gemeinnützig, was ich mir da vorstelle, etc. Es gibt Unsicherheiten bezüglich der Satzung. Insbesondere in diesem Jahr haben wir das identifizieren können. Ich sage jetzt mal aus Gründen. Und der Zusammenschluss von zwei Organisationen oder eben eine Ausgründung, das ist etwas, was relativ häufig vorkommt. Dann der große Bereich des Datenschutzes. Wir haben Organisationen, die oft mit sehr vulnerablen Personengruppen arbeiten, deren Mission einfach datenschutzrechtliche Herausforderungen mitbringen. Und da kann ich schon mal gleich spoilern, dass Taylor Wessing einer unserer Pro-Bono-Superstars ist, genau in dem Bereich Datenschutz tatsächlich sich sehr stark engagiert auch. Und dann arbeitsrechtliche Fragen kommen relativ häufig vor, momentan leider ganz oft im Zusammenhang mit Mittelkürzungen, dass dann die Organisationen vor großen Herausforderungen stehen und sehr froh sind, mein Gesprächspartner, Sparringpartner. Also sonst stellt euch vor, alle Fragen rund um die Organisationsstruktur in irgendeiner Weise mit der Entwicklung, Weiterentwicklung der Organisation im Zusammenhang stehen, sind die häufigsten.
Okay, bin ich da super. Vielen Dank für den Überblick. Caroline, kurz zu dir. Wie hast du denn überhaupt deinen Weg zu Taylor Wessing gefunden als Head of Sustainability? Wie ist das passiert?
Das waren so 14 Jahre Vorbereitung, würde ich sagen, die mich auf diese Aufgabe vorbereitet haben. Ich bin vor gut 3 Jahren zu Taylor Wessing gekommen, habe vorher, wie gesagt, lange Zeit in Organisationen gearbeitet, wo immer mein Job war, Unternehmen davon zu überzeugen oder sie dann auch zu begleiten, mehr Verantwortung zu übernehmen. Das Thema hat mich, als ich Mitte 20 war, hat mich das angezündet. Da erzählte ein Prof davon, dass Unternehmen mehr Verantwortung haben als vielleicht das Übliche, was man einem Unternehmen zuschreibt, Shareholder zufriedenstellen. Und dann habe ich immer in diesem Bereich gearbeitet und irgendwann habe ich gemerkt, ich möchte nicht mehr auf der beratenden Seite stehen, sondern ich möchte in eine Organisation gehen und wirklich die Umsetzung, die Operationalisierung machen. Und ganz konkret, so weit war der Weg nicht, weil ich habe war in einem Büro in Mitte, nämlich bei UPJ. Das kann ich jetzt vielleicht auch spoilern, dass Benita und ich ehemalige Kolleginnen sind.
Umso besser. Also kennt ihr euch ja gut aus. Genau. Mit welchen Zielen bist du denn so als Verantwortliche in das Thema Pro Bono eingestiegen und was würdest du sagen, wo steht die Kanzlei heute?
Ja, also Taylor Wessing hat 2021 eine High-Level-ESG-Strategie entwickelt und das war für mich eine super Steilvorlage sozusagen als Sprungbrett, als To-Do-Liste, als Roadmap und dann habe ich mich durch die Projekte durchgearbeitet und was man mir ganz am Anfang mitgegeben hat, war Pro Bono, das ist eine deiner Hauptprioritäten. Da musst du dich als erstes drum kümmern, die Anwälte und Anwältinnen hier warten da drauf, die wollen unbedingt Pro Bono machen, wir brauchen Rahmenbedingungen, also wir brauchen brauchen ein richtiges Programm. Und dann habe ich gedacht, okay, wow, ich weiß gar nicht so richtig, was Pro Bono ist. Und dann kam Benita ziemlich schnell ins Spiel und auch meine Peers in den anderen Kanzleien. Gutes Manual von Pillnet, wie baut man sowas überhaupt auf? Also das erste Ziel war erstmal, das Programm aufzubauen. Ich habe mit fast allen Leuten in der Kanzlei gesprochen, mit Menschen, die schon sehr lange Pro Bono-Arbeit bei uns machen, mit Menschen, die das vorher in anderen Kanzleien gemacht haben, mit der Buchhaltung, mit Marketing. Also es war wirklich ein Projekt, wo ich ganz schnell mit sehr vielen Leuten sprechen musste. Es ging mir tatsächlich nicht schnell genug. Im Rückblick war das aber genau richtig, weil ich jetzt immer wieder merke, dass wir unser Pro Bono-Programm auf so gute Beine gestellt haben. Das heißt, weil wir eben so viele Menschen mit involviert haben, die Prozesse laufen, wir haben die in Teilen automatisiert, wir kommunizieren das regelmäßig. Und da kann ich vielleicht auch mit Stolz sagen, dass wir da vielleicht sogar der ein oder anderen Kanzlei, die das schon länger machen als wir, ein oder zwei Schritte voraus sind. Vielleicht nicht in dem Stundenumfang, aber wie das Programm strukturiert ist. Und das ist natürlich echt, echt toll. Und um zu deiner Frage zu kommen, wo steht die Kanzlei aktuell? Ich sage immer, das ist mein Leuchtturmprojekt. Also das ist das, wo ich wirklich meinem Ziel zu operationalisieren sehr, sehr nah gekommen bin und oder wir dem sehr nah gekommen sind. Wir haben also ein laufendes Pro Bono-Programm. Wir haben viele Interessierte von Associates über Salary-Partner bis hin zum Partner, zur Partnerin, die sich im Pro Bono-Programm engagieren und natürlich auch unseren Pro Bono-Kreis. Also auch das hat mich jede Kanzlei. Es gibt 7 Partner und Partnerinnen an allen Standorten, die mich da bei meiner Arbeit unterstützen.
Das klingt schon mal richtig gut. Das heißt also, höre ich unterschwellig raus, so ein generelles Bewusstsein dafür, dass es sowas gibt und sowas wichtig ist. Das war also schon von vornherein vorhanden.
Ja, das war da. Also ich kann mich dran erinnern, dass einer der Partner im Feedback gesagt hat, ich bin so froh, dass Frau Zamo jetzt da ist und sich darum kümmert. Der hat immer schon Pro Bono-Arbeit gemacht, wie viele andere bei uns auch. Und dass es das gibt, dass das wichtig ist. Ich würde sagen, dass es durch die Bank weg ist. Das ist das bekannt und auch bewusst.
Sehr gut. Nach welchen Kriterien oder strategischen Leitlinien wird denn so ein Pro Bono-Engagement bei Taylor Wessing überhaupt ausgewählt? Gibt es da eine bestimmte Systematik?
Ja und nein. Also wir haben eine Pro Bono Policy. Als ich die Policy geschrieben habe, war sie auch, das ist so ein kleiner Insider-Jog, da war sie 15 Seiten lang. Und dann hat der Partner gesagt, Frau Zauber, das geht nicht, das müssen Sie kürzen, das ist sie 3 Seiten lang, aber alles Wichtige steht drin. Wir bedienen uns da in dem Kriterium der Definition des Pro Bono Deutschland e.V., wo wir auch Gründungsmitglied sind. Ich kann die nicht auswendig, die kann aber jeder nachlesen auf der Seite des Pro Bono Deutschland e.V., dass es also darum geht, gemeinwohlorientierten Organisationen Unterstützung zu bieten, die eben nicht in den Genuss der Rechtskostenhilfe kommen. Das ist ganz wichtig. Das ist ein Kriterium, diese Policy, die wir haben. Wir bekommen Mandat über die UPJ Pro Bono Rechtsberatung, aber auch über andere Clearinghäuser wie Trust Law. Es gibt auch im Netzwerk immer wieder Menschen, die sich engagieren wollen. Und dann haben wir dann einen Prozess hinter, wo wir dann nochmal auswählen. Das macht ein Partner von uns, der das auch schon bei einer anderen Kanzlei gemacht hat. Da diskutieren wir auch manchmal noch hin und her, ob wir das Mandat jetzt annehmen oder nicht. Und manchmal nehmen wir es an und manchmal nehmen wir es auch eben dann nicht an. Das ist alles über eine Vorabfreigabe geklärt.
Okay, also ein wirklich strukturierter Prozess, der dahinter liegt. Genau, ich glaube, meine nächste Frage, die habt ihr eigentlich schon beantwortet, nämlich wie sich eure Zusammenarbeit entwickelt hat und wie der Kontakt entstanden ist. Also ihr kennt euch ja schon lange, richtig?
Wir kennen uns schon eine Weile. Ich habe leider gar nicht so lange mit Caroline zusammenarbeiten können. Aber ja, da gab es natürlich schon mal das Wichtigste, was es braucht, nämlich eine vertrauensvolle Basis für so eine Zusammenarbeit. Aber ich hätte schon noch 1-2 Punkte, die mir da wichtig wären. Denn, und das sieht man eben auch an eurem Beispiel sehr gut, die Verankerung im Unternehmen ist tatsächlich das Wichtigste. Also das Engagement muss ausdrücklich gewünscht sein und auch unterstützt werden von der Führungsebene, sonst wird das nicht funktionieren. Und dann auch bei den ausführenden AnwältInnen Pro Bono ist kein Charity. Also es ist nicht so, dass auf einer Seite gegeben wird und auf der anderen Seite eine ewige Dankbarkeit nur entstehen muss, weil die Kooperation funktioniert im besten Fall auf Augenhöhe und beide Seiten bekommen da relativ viel raus. Auch eine Anwältin, ein Anwalt in einer Wirtschaftskanzlei begibt sich ja außerhalb der eigenen Arbeitspraxis, außerhalb der eigenen Bubble und bekommt natürlich auch durch die Möglichkeit, sich gesellschaftlich zu engagieren, einen ziemlichen Mehrwert, aber auch eben für die eigene Weiterentwicklung und fachliche Expertise. Und natürlich wichtig sind trotz allem die Wertschätzung und die Verbindlichkeit. Also wir sagen immer, ein Pro-Bono-Mandat funktioniert genauso wie ein bezahltes Mandat in der Kommunikation, in der Verbindlichkeit. Das sind für mich so die wichtigsten Erfolgskriterien eigentlich.
Mhm. Caroline, kannst du noch was ergänzen?
Ich würde dem zustimmen. Das war natürlich ein Geschenk, dass wir uns vorher schon kannten und eben, wie Benita sagte, das Vertrauen schon da war. Und ich auch wusste, ich darf alle Fragen stellen, die ich stellen möchte oder muss, um nochmal drauf zurückzukommen. Was Pro Bono war, habe ich natürlich mitbekommen, als ich noch bei UPJ war. Aber en Detail war ich da recht blank. Und dann, wie ist der Kontakt entstanden? Wahrscheinlich durch eine E-Mail oder einen Anruf direkt.
Genau.
Sehr schön, ja. Genau, jetzt habt ihr schon mal erzählt, was so eine erfolgreiche Pro Bono-Partnerschaft zwischen so einer Kanzlei und UPJ ausmacht. Kommen wir also zur nächsten Frage. Nochmal ganz praktisch gefragt, wir hatten es ja auch schon ein, zweimal jetzt am Rande thematisiert. Wie finden denn diejenigen, die Hilfe benötigen und die helfen möchten, konkret zusammen? Und ist das immer so ein Perfect Match auf Anhieb oder gibt es da auch mal Reibereien?
Wenn ich vielleicht beginnen kann, bei UPJ ist es so, dass die Aufbereitung durch unser Team schon ziemlich ausgeklügelt ist. Also wir geben da sehr viel Zeit, ich würde auch sagen Liebe rein, die Mandate gut aufzuarbeiten und eben alle Fragen vorab mit den Organisationen zu klären, die da auftauchen. Und unser Ziel ist es schon, ganz präzise zu beschreiben, die Aufgabe und auch das Ziel, die Zielstellung, um dann dieses möglichst perfekte Match zu finden. Wir nutzen dafür dann eine ziemlich leicht anwendbare Online-Plattform, auf der sich teilnehmende AnwältInnen registrieren und alle offenen Anfragen dann einsehen können, darüber dann auch ihr Interesse melden und mit uns kommunizieren. Und ich würde sagen, dass das schon Gamechanger für uns bedeutet hat, in den letzten Jahren das aufzusetzen. Es ist sehr niedrigschwellig, es macht sogar Spaß, würde ich jetzt mal sagen, oder Caroline, sich auf diesem Vermittlungsportal einzuloggen und auszuwählen, beziehungsweise zu schauen, wo man sich engagieren kann.
Und dann ist das so ein First Come, First Serve oder
Wir haben unterschiedliche Vorgehensweisen. Also bei ganz neu reinkommenden Anfragen ist es tatsächlich so, dass die Kanzleien sich auch mehrere Kanzleien auf ein Mandat melden können und dann die Organisation entscheidet, mit wem sie arbeiten möchte, falls es dann, ich würde jetzt nicht sagen, zu einer Konkurrenz kommt, aber zu einer Zweifachmeldung kommt. Sobald die aber ein bisschen länger in unserem System sind, ja, dann ist es First Come, First Serve. Die erste Kanzlei, die sich dann da meldet, wird in den Kontakt gebracht mit der Organisation. Genau.
Ich würde noch ganz kurz ergänzen wollen, wie das auf unserer Seite funktioniert, wie da die Helfenden und die Hilfesuchenden zusammenkommen. Wir haben fast alle Associates bei uns in dem UPJ-Portal registriert. Das heißt also, die bekommen sowieso regelmäßig den Newsletter. Da müssen wir keine Nachkommunikation mehr machen. Wir kommunizieren das aber trotzdem noch über verschiedene Kanäle. Dann über unser Intranet zum Beispiel, da werden immer die nur aktuellen UPJ Pro Bono Mandate noch einmal gepostet, aber tatsächlich natürlich auch alles das, was außerhalb des Portals stattfindet im Rahmen des Pro Bono Programms, das passiert dann über persönliche Kontakte. Und ich kommuniziere auch, also einmal im Quartal würde ich sagen oder bei PA-Treffen, bei Associate-Treffen kommuniziere ich dann auch nochmal, dass wir das Portal haben und sage dann direkt, wir registrieren euch jetzt alle und das ist nur Opt-out. Wenn ihr nicht dabei sein wollt, dann meldet euch und das passiert so gut wie nie.
Sehr schön. Ja. Gibt es denn ein konkretes Projekt, das vielleicht beispielhaft für eure Zusammenarbeit steht?
Ich würde noch mal kurz anfangen, aber gleich natürlich, Caroline, ergänze. Wir haben uns sehr gefreut über ein besonderes Mandat in diesem Jahr. Das ist das Programm HR Integrate. Das unterstützt Geflüchtete bei der Suche nach Arbeit oder Berufsausbildung, also Menschen mit Fluchterfahrung oder Migrationserfahrung. Und auch die sind ein Pro-Bono-Programm. Das Team vermittelt also Pro-Bono-Engagement, aber eben für Personalmanagerinnen aus Unternehmen, Freiberuflerinnen, die dann in einem Mentoring-Programm Ratsuchende auf ihrem Weg ins Berufsleben unterstützen. Und auch die benutzen eine Webplattform, die dann die Bedarfe und Angebote steuert. Und damit ist natürlich per se schon mal in der Verwaltung, haben die mit sensiblen Personendaten zu tun, einiges an Herausforderungen, weil sie da eben genau dieses persönliche Potenzial der einzelnen Person mit der richtigen Expertise verbinden wollen und dafür natürlich auch einige Informationen verarbeiten müssen. Für diese Verwaltungsaufgabe benötigten sie eben datenschutzrechtliche Unterstützung und auch da konnte Taylor Wessing dann unterstützen, hat angeboten, wir können das machen. Caroline, vielleicht nochmal, wie war das auf eurer Seite?
Ich muss sagen, ich kriege das tatsächlich nicht immer mit, wer jetzt das Mandat annimmt, weil das über das Portal läuft. Und das ist ja auch das Schöne daran, dass ich nicht hinterher sein muss und sagen muss, hallo Leute, wir haben hier ein Mandat, bitte macht das. Wir haben auch einen Partner, der das aber regelmäßig an seine Gruppe, an sein Team schickt. Das ist natürlich ein absolutes Geschenk, dass das nochmal passiert. Und in dem Fall hat das unsere Salary-Partnerin Wiebke Jakob übernommen, eine exzellente Datenschutzanwältin, und die gehe ich aus, wie alles, was die Anwältin bei uns machen, einfach hervorragend gemacht. Und als ich sie gefragt habe, ob ich darüber sprechen darf oder ob wir darüber sprechen wollten, da kam innerhalb von 30 Sekunden ein Ja mit Ausrufezeichen über Teams zurück.
Sehr schön, so soll das sein. Vielleicht noch eine kurze Frage dazu, wie so die langfristige Zusammenarbeit aussieht und wir vielleicht das hinbekommt, dass die eure Zusammenarbeit auch so über eine längere Strecke hin Wirkung entfaltet, also über einzelne Projekte hinaus. Also seid ihr noch vielleicht regelmäßig auch untereinander nochmal im Austausch? Seht ihr irgendwie Verbesserungspotenziale und geht das an? Wie funktioniert das?
Da würde ich vielleicht gerne kurz anfangen, weil ich erstmal noch Lorbeeren zu verteilen habe. Das habe ich noch gar nicht erwähnt, welchen hervorragenden Service die UBJ Pro Bono Rechtsberatung auch gibt. Also wir haben regelmäßig Calls. Wir sind Förderkanzlei von Anfang an, also beziehungsweise seit ich hier bin, habe ich sofort gesagt, wir werden Förderkanzlei. Wir bekommen ganz tolle Auswertung. Wie viele Stunden haben wir gemacht? Wie viele Mandate? Wie hat sich das entwickelt? Das wird präsentiert. Man trifft sich natürlich auch. Auch das kann ich jetzt sagen. Ich war dieses Jahr zum ersten Mal beim Philnet Global Forum und habe Benita getroffen. Da finden natürlich auch dann viele Gespräche in den Kaffeepausen oder abends statt. Das ist das, was ich sagen kann. Und ab und zu gibt es eben auch besondere Dinge, wo Benita dann mir eine E-Mail schreibt: Caroline, hast du mal kurz Zeit zu telefonieren? Ich habe gerade was Besonderes, das würde ich gerne einmal mit dir besprechen. Oder wenn es auch einfach Fragen gibt. Wenn ich eine Frage habe und sage, hey, wir haben gerade die und das hier, wie würdest du da dann dran gehen? Also es gibt, ich mache das öfter in die Richtung als andersrum, würde ich sagen. Also kollegiale Beratung von Benita gibt es auch jederzeit.
Herzlichen Dank. Jetzt bin ich ein bisschen verlegen und muss nochmal überlegen, was deine Frage war. Die langfristige Wirkung war deine Frage, richtig?
Ja, genau.
Ich glaube, es ist wichtig, nochmal festzuhalten, dass ja pro bono, wenn man sich alle Formen des Unternehmensengagements anguckt, die es so gibt, eigentlich die am nachhaltigsten wirkt. Also das ist auch nachweisbar, weil du eben einen Effekt auslöst, der direkt in die Entwicklung der Organisation hineinspielt. Die Organisationen erhalten eine gute zusätzliche und sehr professionelle Perspektive von außen. Die holen sich damit natürlich auch Expertise ins Team. Die qualifizieren ihre MitarbeiterInnen. Da werden ja Dinge gesetzt, die lange wirken. Die Unterstützung spart im besten Fall eben Ressourcen innerhalb der Organisation, sodass sich dort dann die Mitarbeiter und Engagierten ganz klar auf ihre Mission konzentrieren können, auf das, was eigentlich ihr Tagesgeschäft ist und was sie bewirken wollen. Sie erweitert natürlich auch ihr Netzwerk und kann dann zukünftig bestenfalls ganz einfach auf so unterschiedliches Unternehmensengagement auch zurückgreifen. Also wir sind auch Türöffner für zukünftige Kooperationen auf verschiedenen Ebenen. Und wir evaluieren natürlich auch die Erfahrungen auf beiden Seiten. Also wir befragen sowohl die teilnehmenden AnwältInnen als auch die beratenden Organisationen. Wir schauen, ob es irgendwo Schwierigkeiten gab und justieren danach. Ich kann sagen, und das macht auch wirklich Spaß in meinem Arbeitsbereich, dass das Feedback schon überaus positiv ist. Es ist sehr selten, dass es mal irgendwie einen Glitch gibt in der Kommunikation oder jemand sagt, ah, da hat was geruckelt. Eigentlich ist es sehr überschwänglich, das Feedback, was wir bekommen. Wow, das hätten wir uns einfach nicht leisten können. Jetzt sind wir viel besser aufgestellt und können wieder etwas beruhigter weiterarbeiten.
Sehr schön. Das leitet auch direkt über zu meiner nächsten Frage, Caroline. Was gewinnen denn Kanzleien wie wir, wie Taylor Wessing, aus so einer Pro Bono-Zusammenarbeit? Kann man vielleicht so weit gehen zu sagen, dass Pro Bono auch so ein bisschen die Kanzleikultur verändert?
Ich weiß nicht, ob es jetzt bei Taylor Wessing die Kultur tatsächlich eine Veränderung durchgemacht hat, weil mir immer wieder auch gesagt wurde, als ich mit diesem Auftrag angetreten bin, bei uns gibt es schon Pro Bono-Arbeit. Und viele Partner, Partnerinnen haben mir gesagt, ich habe hier Associates, die sagen, ich habe schon langjährige Beziehungen zu dieser Organisation, die brauchen Unterstützung, wie können wir das denn machen? Und wir hatten keinen Rahmen dafür. Also ich glaube, ich habe einfach viel der Kanzleikultur als Katalysator mitnehmen können als Anschub, um das Pro Bono-Programm tatsächlich aufzubauen. Um die zweite Frage zu beantworten, ob das Pro Bono-Programm oder Pro Bono die Kanzleikultur verändert. Ich glaube aber trotzdem, dass es sie immer weiter zum Positiven verändert, weil wir leben hier in einer sehr privilegierten, oder wir arbeiten hier in einem sehr privilegierten Umfeld. Das muss man, glaube ich, oder das muss man, kann man so, glaube ich, einfach sagen. Und eine Persönlichkeit, die sich entwickelt, ist es immer gut, wenn es verschiedenste Interventionen, verschiedenste Einflüsse, verschiedenste Eindrücke gibt, die man mitbekommen kann als junger Mensch und auch weiterhin. Also natürlich lerne ich auch immer wieder mehr über das Pro Bono-Programm, welche Herausforderungen es tatsächlich in der, in Anführungszeichen, Welt da draußen gibt. Und ich glaube, ein guter Anwalt und eine gute Rechtsanwältin kann einfach nur viel lernen, auch zuzuhören. Also das habe ich vom Pro Bono, von der Pillnet-Konferenz auch mitgenommen. Das ist so eine Qualität, die, glaube ich, verloren gegangen ist in den letzten Jahren, wirklich zuhören zu können. Und das machen die Anwälte und Anwältinnen mit den kommerziellen Mandanten auch jeden Tag. Aber wenn man vielleicht mal einer Person zuhören muss, wo man von der Lebensrealität gar nicht so viel weiß, das kann einen, glaube ich, unfassbar viel nach vorne bringen. Ja.
Ja. Auch an Benita nochmal so ein bisschen eine übergeordnete Frage. Was würdest du sagen, wie trägt denn eure Arbeit dazu bei, das gesellschaftliche Engagement insgesamt zu stärken?
Das knüpft so ein bisschen an das an, auch also die aktuelle Situation zu betrachten in unserer Gesellschaft, beziehungsweise auch dieses Brückenschlagen von zwei engagierten Bereichen, die in der Arbeitsrealität sonst nicht so viel Berührungspunkte haben. Gerade jetzt beobachten wir halt, dass die Zivilgesellschaft als eine Art Bollwerk fungieren muss. Viele Initiativen vertreten nicht nur die Werte der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, sondern verteidigen sie tagtäglich. Da schaue ich jetzt zum Beispiel auf die Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe, wenn sie unbegleiteten Minderjährigen mit Fluchterfahrungen, also so ein Ort des Ankommens bietet und der Orientierung unter sehr viel Gegenwind auch erfährt, gerade gesellschaftlich, oder der regional ganz verankerte Verein, der auch Menschen aus der LGBTIQ-Bewegung unterstützt. Genauso sind das aber auch Nachhaltigkeits- oder Klimaschutzinitiativen, die aktuell massiven Anfeindungen auch ausgesetzt sind. Und wir beobachten tatsächlich, also Organisationen berichten uns von Denunziationen, von auch ganz gesteuerten Mittelkürzungen, die sie in große Schwierigkeiten bringen, allgemein von einem schwächer werdenden Rückhalt in dieser super polarisierten Bevölkerung im Moment. Und hier können Unternehmen natürlich ein klares Zeichen setzen, auch indem sie aktiv sich bestimmte Bereiche rausnehmen und sagen, hier unterstützen wir, und sie können tatsächlich auch einen Beitrag leisten.
Ja, sehr gut. Wie ist denn da die Tendenz aktuell? Du hattest ja gerade angesprochen, die Lage ist ja polarisiert, ziemlich schwierig. Gibt es denn da einen Trend hin, so eine Art Gegenbewegung bei den Unternehmen, dass sie auch mehr gesellschaftliche Verantwortung übernehmen? Oder ist das jetzt gerade so das Gegenteil der Fall, weil sie doch sich mehr auf die wirtschaftliche Lage vielleicht konzentrieren müssen, die ja auch nicht gerade einfach ist?
Mhm.
Wie schätzt du das im Moment ein?
Die wirtschaftliche schwierige Lage wird tatsächlich oft thematisiert, wenn ich Einzelgespräche habe. Trotzdem freue ich mich darüber, dass die Bereitschaft, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, trotz allem wächst. Und auch gerade seit Beginn der zweiten Trump-Amtszeit zum Beispiel und den besorgniserregenden Entwicklungen rund um Unternehmensengagement, Kanzleiengagement in den USA, bin ich total froh zu beobachten, dass die Bereitschaft zur Unterstützung in Deutschland ungebrochen ist und oft sogar messbar steigt im Moment. Also ich bin sehr optimistisch gestimmt und kann eigentlich sagen, nein, also kein Rückzug aus der gesellschaftlichen Verantwortung im Moment zu beobachten.
Okay, sehr interessant. Finde ich fast ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Nimmt man so, glaube ich, nicht unbedingt wahr in der Öffentlichkeit, aber toll, dass es so ist.
Es muss auch nicht immer öffentlich passieren. Das ist eben auch nochmal ein besonderer Aspekt, ne? Genau.
Das stimmt, ja. Alles klar. Ich fürchte, wir kommen auch schon zur Abschlussfrage sozusagen. Weihnachten steht ja vor der Tür bekanntermaßen. Da darf man sich ja was wünschen. Ihr dürft euch jetzt auch mal was wünschen. Was wünscht ihr euch denn für die Zukunft der Pro-Bono-Arbeit? Vielleicht fängst du mal an, Caroline.
Dass wir im Pro-Bono-Programm so weitermachen wie bisher, nämlich in die Richtung mehr Pro-Bono-Stunden, mehr Pro-Bono-Mandate, mehr gute Partnerschaften auch. Das würde ich mir auch für 2026 wünschen, weil wir brauchen das Engagement mehr denn je. Also auch diese Rolle, das Selbstverständnis von Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen hier, dass sie Organe der Rechtspflege sind, das ist bekannt. Ich möchte, dass es noch bekannter wird und das gehört eben auch mit dazu, wenn man diese Profession hat, dass man seine Verantwortung auch ausübt. Und ich glaube, da scheut sich bei Taylor Wessing niemand vor.
Benita, was wäre denn dein Wunsch zu Weihnachten für die Pro-Bono-Arbeit?
Ich sehe, was in anderen Ländern mit veränderten Rahmenbedingungen in dem Pro-Bono-Sektor möglich ist, also welche wirkungsvolle Arbeit geleistet wird, noch viel kompliziertere Fragestellungen, auch mal politische Wirken, Organisationen noch weiter unterstützen, auch bei dem, was ihre eigentliche Tagesarbeit ist, also die inhaltliche Arbeit. Da wünsche ich mir noch größere Unterstützung, insbesondere von AnwältInnen außerhalb der Großkanzleien, denn die haben wir an Bord. Wünsche mir Rückendeckung auch von den Anwaltskammern und in dem Feld ein solidarisches Miteinander, dass wir da noch ein bisschen mehr bewegen können.
Okay, wunderbar. Ganz, ganz vielen Dank. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Liebe Benita, liebe Caroline, vielen Dank, dass ihr hier seid und für eure Offenheit und die spannenden Einblicke in die Arbeit. Ja, ich glaube, jetzt gerade in der Adventszeit wird ja besonders deutlich, wie wertvoll so ein Engagement und die Kooperation und diese rechtliche Unterstützung eben für das Gemeinwohl sein können. Ja, ich hoffe zumindest Nachhaltigkeit, das ist mehr als nur ein Schlagwort, sondern wirklich gelebte Verantwortung. Ja, besonders dann, wenn die juristische Expertise auch dort ankommt, wo sie gebraucht wird. Und dazu tragt ihr beide sehr viel bei. Ja, damit verabschieden wir uns aus dieser besonderen Adventsfolge von Law aufs Ohr. Ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich eine besinnliche Adventszeit und hoffe, sie sind auch bei der nächsten Folge wieder dabei, denn wir wollen uns in den weiteren Folgen auch nochmal der Pro-Bono-Beratung widmen. Und ja, vielleicht nimmt der ein oder andere ja einen kleinen Impuls mit, um zu überlegen, was er oder sie auch zurückgeben kann. Caroline, Benita, ganz vielen Dank nochmal und euch auch eine schöne Adventszeit.
Eine schöne Zeit.
Vielen Dank, gleichfalls.
Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Folge von Law aufs Ohr gefallen hat, abonnieren Sie gern unseren Podcast. Bis bald.